Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zum Quartiersplausch aus dem Stadtteil zwischen Talknoten und Nordbahnhof. Wir sitzen heute an der Magdeburger Allee in einem Hinterhof des Isartis Reisebüro bei Herrn Bremer. Hallo Herr Bremer.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Wie bin ich eigentlich auf Sie gekommen? Letzte Woche war ja die Eröffnung des Stadtteilparks Johannisfeld und da waren wir in einer kleinen Gesprächsrunde und da hat mich die Runde auf Sie aufmerksam gemacht, dass Sie ein aktiver Bürger sind, mit dem es sich sicherlich mal lohnt, auch rund um die Magdeburger Allee ins Gespräch zu kommen.
Ja, ich habe mich ja auch über ein Vierteljahrhundert hier eingebracht. Ja, wir sind seit 1990 hier am Standort, ja, haben mal eine fast Ruine übernommen, haben das alles mehr oder weniger restauriert und saniert, das Reisebüro hineingebaut, ja, was zwar 1990 hier schon ansässig war, aber nur in einem Raum, und dann haben wir gebaut und 93 war das große Büro fertig, wir sind dann eingezogen, vermietet und so ist es heute noch.
Das heißt, Sie sind 1990 aus welchem Stadtteil in die Magdeburger Allee gekommen?
Aus dem Stadtteil Johannesplatz. Also wir haben schon immer, wir haben 300 Meter weiter gegenüber gewohnt, hier am Kindergarten da, ja, im Fünfgeschosser. Und haben da gemerkt, da ist ein Haus, ja, das ist ja eigentlich leer. Man könnte mal was draus machen. Und das, was wir draus gemacht haben, das konnte man eigentlich erst nach dem 9. November 89 eigentlich machen. Also man sagt 1990. Und da haben wir uns dann auch dran festgehalten. Meine Frau war ja Reiseverkehrskauffrau gewesen, ja, haben ein Reisebüro gemacht. Ich bin ein bisschen Quereinsteiger, ja, eigentlich bin ich im technischen Bereich groß geworden und habe mich aber dann auch mit reingefuchst und so ist es was geworden.
Das heißt, Sie haben sich dann bewusst dazu entschieden, aus der Platte rauszuziehen in einen ruinösen Altbau?
Ja, so haben wir es gemacht, ja, und der war aber dann nicht mehr, als wir drinnen waren, nicht mehr ruinös, ja, es war schön. Und es ist auch schöner in der Platte, ja, und man hat ja, Sie sehen es ja, diesen schönen, wunderschönen Kulturhof im Hintergrund, ja, und er ist an der Nordseite, ja, wenn es 30, 35 Grad sind, ja, an der Südseite haben wir hier immer noch ein bisschen laues Lüftchen und man kann auch draußen sitzen, ohne verbrannt zu werden.
Ja, das Ambiente ist hier schon wie in so einem kleinen Frühstückshotel, draußen alles aufgeräumt mit netten Blumen und Pflanzen. Ja. Wir sitzen bei Kaffee.
Wir sitzen im ausgeräumten Wintergarten, ja, die Pflanzen sind jetzt draußen, ja, und manchmal habe ich es auch noch hier so als Sommerbüro genommen, ja, denn hier ist es immer wunderschön, höchstens 20, 22 Grad, wenn es draußen so richtig knallig ist, ja, und man braucht ohne Klimaanlage, ja, kann man hier ordentlich arbeiten und drüber ist auch noch ein Gästezimmer dann, ja.
Und das Reisebüro bestand aber zu dem Zeitpunkt schon? Oder haben Sie das neu gegründet?
Zu welchem Zeitpunkt jetzt?
1990.
Nein, privat konnten Sie in der DDR kein Reisebüro gründen. Ja, und wir waren eigentlich mit die Ersten, nicht die Allerersten, aber das waren so ja 20, die sich da irgendwie aufgeraffelt haben. Ja, es ist ja, es sind noch ein paar übrig geblieben. Ja, auch hier das größte Reisebüro Schäfer hat damals auch mit uns in dieser Zeit angefangen. Ja. Und das war dann, wie gesagt, die richtige Gründung mit Gewerbeanmeldung und so weiter war der 1. April 1990, ja.
Wenn ich so dran denke, 1990 und Sie eröffnen ein Reisebüro, wo sind denn die Leute hingefahren?
Ja, zuallererst war natürlich Busreisen, war attraktiv, ja, denn die Leute hatten ja immer noch die Ostmark gehabt, die D-Mark war noch nicht da, ja. Und wir hatten aber dann Reiseveranstalter schon aus der alten Bundesrepublik, Busreiseveranstalter, ja, mit denen man auch reden konnte, ja, und die haben dann auch die alte DDR-Mark auch noch angenommen, ja, ja, mit ein bisschen Umrechnungskurs und. Das war das erste halbe Jahr. Und da war es natürlich interessant, ja, erstmal ein bisschen Bundesrepublik Deutschland West kennenzulernen, ja, und dann war ja auch gleich das Frühjahr und wir haben etliche Busse vollgemacht, auch nach Holland, ja, ja. Ja, und Holland, ja, Tulpenblüte, Amsterdam und Keukenhof und so weiter, das waren wichtige Sachen. Und natürlich auch dann im Süden die Alpen und Österreich auch, ja, soweit wie es mit Österreich schon ging, ja.
Ah ja. Wenn ich mir heute so den Reisemarkt anschaue, ich selbst habe auch mal für Studiosos Reisen geführt im Nahen Mittleren Osten, dann ist das ja schon sehr differenziert. Es gibt da so Pauschaltourismus, es gibt Urlaubsreisen für kleines Portemonnaie, auch mit dem entsprechenden Hotels und nach oben sind ja keine Grenzen. Wie waren das in den 90er Jahren? Waren da die Angebote alle gleich geschustert oder ist das da auch schon sehr ausdifferenziert gewesen?
Naja, man hat ein paar Angebote schon gemacht für die Leute mit einem kleinen Beutel, ja, wenn man so will, ja, mit einem kleinen Geldbeutel. Und man muss ja auch so sehen, ja, wenn wir ein Vierteljahrhundert zurückgehen. Es kostet einiges ja heute mehr, ja. Es war ja damals nicht so viel gut, die Leute haben auch weniger verdient, ja. Aber es war eigentlich so, wie die alte Bundesrepublik war. Und die haben eigentlich im Osten erstmal richtig auch zugeschlagen, ja. Dann, man ist in der alten Bundesrepublik eigentlich bei manchen Sachen ziemlich am Ende gewesen und da kam das natürlich dann wie ein warmer Regen, ja. Und der Osten ist ja.
So wirtschaftlich, ja, meinen Sie?
Ja, rein wirtschaftlich, ne, freilich. Und es wurde verkauft und die Leute haben ja auch zuallererst, wir wollen reisen, ja. Damit haben sie investiert, ja. Und es war ja auch, wenn man so will, keine unkluge Investition, ja. Man kam überall rum, man hat neue Leute kennengelernt, ja. Ja, nicht immer die Guten, aber oftmals schon. Also bei uns, ich kann mich nicht beklagen, ich habe immer nur eigentlich mit guten Partnern auch zusammengearbeitet, ja. Und das war der Anfang.
Die Leute, die dann bei Ihnen zum Buchen einer Reise kamen, waren die alle aus dem Viertel? Kannte man sich da schon? Also wie familiär war denn das?
Naja, erstmal kannte man sich schon. Man muss immer so sagen, ja, ein Drittel kannte man, ja. Ja, ein Drittel hat uns neu entdeckt, ja, so dass man eigentlich so fast zwei Drittel Stammkundschaft hatte und ein Drittel war so Laufkundschaft, ja. Da hat sich heute eigentlich nicht viel geändert, ja, außer dass das Internet dazugekommen ist. Und ich muss aber immer sagen, die früher nicht ins Reisebüro gekommen sind, ja. Die sind heute vielleicht im Internet. Und das Internet ist natürlich so, dass es ein bisschen was natürlich abgezwackt hat. Ja. Es sind auch nur noch aus dieser Zeit weniger als die Hälfte der Reisebüros da. Ja. Erfurt macht ein bisschen eine Ausnahme. Erfurt hat noch sehr viele Reisebüros, muss man sagen. Ja. Also muss es ja auch als wirtschaftlicher Standort die Sache bringen. Denn ich kann ja auch mir nur eine Reise leisten, wenn ich es auch bezahlen kann. Ja. Ja. Und so ist es eigentlich auch. Und ich muss aber sagen, ich habe ja das Reisebüro heute nicht mehr bis vor einem halben Jahr. Ich habe 26 Jahre und 6 Monate gehabt, ja. 1. November hat es dann die Büroleiterin übernommen, ja. Und ich bin froh, dass es heute auch so ist, denn bis 80 muss man kein Reisebüro führen, ne?
Ja, bis 80 sollte man nicht arbeiten müssen, das stimmt. Sie haben gesagt, 1990 haben Sie das Haus gekauft, das war ruinös. Wie sahen denn die anderen Häuser ringsrum aus? War das ähnlich? Können Sie das Bild mal kurz beschreiben?
Naja, schauen Sie, hier rundherum, die Magdeburger Allee machte keinen tollen Eindruck, muss man sagen.
Also ich glaube, alle Zuhörer kennen die Bilder aus der Innenstadt in den 90ern.
Ja. Und ich hatte zwar... Aber die habe ich so weit weggetan. Ich hätte noch ein paar Bilder gehabt aus dieser Zeit. Ja, dann würden sie die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was wir hier eigentlich für ein Desaster übernommen haben. Und die Wendenstraße hat ja nur zwei alte Häuser hier, die 17 und die 18. Ja. Und ansonsten haben sie ja das Neubaugebiet, ja, Johannesplatz, was ja in den Ende der 60er Jahre ja angefangen wurde, ja, in den 70ern ja fertig wurde und so weiter. Ja. Und das sah schon schlimm aus und schrecklich aus, wenn man so will. Also ich habe eine Ruine hier übernommen, es war mindestens 60 Jahre nichts gemacht worden, ja. Und die häusliche Infrastruktur, die war am Ende.
War denn das Haus bewohnt, als Sie das?
Das Haus war noch bewohnt und zwar von den von der letzten Besitzerin. Der Mann war Jahre vorher schon verstorben gewesen und sie hatte im August 1989 es der Stadt geschenkt, ja, weil sie es allen wirtschaftlich nicht mehr machen konnte, ja. Und dann war noch eine Mieterin drin, ja, aber es war eigentlich nicht bewohnbar, das Haus, ja.
Das ist mir letztens auch in alten Unterlagen aufgefallen, dass viele Menschen in den 80ern ihre Häuser der Stadt schenken wollten, weil niemand diese Immobilien haben wollte. Und die Stadt hat aber offensichtlich auch oft gesagt, bloß das nicht.
Die Stadt ist ja immer so der letzte Erbe, ja, und die muss das auch nehmen, ja, und die hat sie auch genommen. Und wenn man genau hinguckt, ja, was Wertvolleres als Grund und Boden, lassen wir jetzt mal sehen, vor, wie die Immobilie aussieht, was Wertvolleres gibt's kaum, ja, und Grund und Boden hat immer Bestand gehabt, ja, das ist in der DDR nur runter, ja, auf eine niedrigere Plattform geschoben worden. Ja, man redete nicht gern darüber, ja, und Besitztum war ein bisschen verpönt. Aber ansonsten war das. Ja, Sie, um nochmal auf Ihre Eingangsfrage, haben Sie es 1990 gekauft? Na, es war dann 1990 im Mai, da habe ich dann mit der ehemaligen Besitzerin gesprochen und sage, Sie können es zurückhaben, das Haus, und wir würden es übernehmen. Ja. Und sie auch gleich gefragt, was möchten Sie denn haben? Gut, da war dann noch ein Erbe da, haben uns dann geeinigt, da sollte ich sage, das geht nicht, sind zwei Erben da und sie kriegen beide das Gleiche. Und jetzt machen wir mal einen Vorvertrag und wir kümmern uns beide drum, es ist Restitution und sie haben das Recht, das Haus wieder zurückzubekommen. Ja. Nur hat die Stadt nicht getickt, es hat 22 Monate gedauert, bis diese Restitution durch war. Ja. Ja, und das Schlimmste war, ich hatte schon Kredite gehabt bei der Stadt und, ja, und hatte noch 4 Wochen mal noch Zeit gehabt und habe schon Bereitstellungsprovision ohne Ende, ja, in vierstelliger Höhe bezahlt, damit ich die Kredite aufrechterhalte. Bloß bei der Stadt hatte man kein Interesse.
Ja. Jetzt bin ich mal ganz neugierig, was haben Sie denn 1990 gezahlt? Verraten Sie uns das?
Gekriegt habe ich es dann im März 1992, ja. Es war geschätzt worden, ja, mit 56.000 D-Mark. Ja. Das war aber, wie gesagt, noch, ja, 56.000. Ja, also es war am Ende der Motro-Zeit. Es waren aber schon, sagen wir mal, es waren D-Mark, ja. Das hätte ich auch gern gezahlt, denn geschätzt hatte ich, ich würde 50.000 hinlegen, die 6.000 hätten mich nämlich nicht gerade noch großartig diskussionswürdig gemacht, das runterzunehmen, dann hätte ich es auch gezahlt. Nur man verkauft es mir nicht, ja. Und dann kam ja die Bundesrepublik Deutschland, die Einigung und so weiter, ja. Und dann hatte man es hochgeschätzt auf 94.000 D-Mark und das habe ich dann auch hingelegt und das haben die beiden Erben auch gekriegt. Die Stadt hat eigentlich gar nichts gekriegt. Ja, die wollten gar nicht so viel haben von mir, aber ich musste zahlen.
Um sich das nochmal vorzustellen, diesen Betrag, was hat man denn damals verdient, was im Monat als Facharbeiter?
Naja, als Facharbeiter, wenn man so will. Vor der Wende hatten sie, also ich sag's Ihnen, ich war bei der Druckerei Fortschritt tätig gewesen, bis 89, bis 31.03. war dann aber auch schon selbstständig, als ob ich es geahnt hätte, ja, und war freiberuflicher Reiseleiter beim Reisebüro der DDR. Also so frei war die Sache nicht, ja, man war ja abhängig, ja. Und was, wenn ich von mir ausgehe, ja, ich hatte verdient gehabt, ja, so um die 1000 DDR-Mark, ja, aber auch Schichtsysteme dazu und so weiter, ja. Man kam damals gut hin, Sie müssen ja immer sehen, die Preise, wie waren die Mieten und so weiter, ja, das war ja immer ziemlich am unteren Level und dadurch ist ja auch die DDR ein bisschen kaputt gegangen.
Es gab ja so Mietpreise von 34 Mark und sowas, ne?
Ja, wir haben zwar hier schon im Neubau gewohnt, es war ein bisschen weniger, aber ich glaube, zwischen 50 und 60 Mark war es ja im Monat, ja, und eine ordentliche, ferngeheizte Wohnung.
Wie das der Zufall so will, habe ich nachher noch einen Anschlusstermin, da spreche ich mit jemandem vom Bürgerbeirat über ja das Thema Wohnen und habe heute früh noch mal geschaut bei der KOWO, was die gerade so im Immobilienverkauf haben und das sind ja heutzutage ganz andere Preise, ne? Also wenn ich hier sehe, Mehrfamilienhäuser in attraktiver Lage, 185.000, also 1.850.000.
Ja, das sind aber Neubauten schon jetzt, ja, oder?
Zumindest sanierte Wohnungen, ja.
Saniert, ja. Naja, das sind natürlich auch alles andere Größenordnungen, ja. Gut, heute hat es natürlich ein bisschen mehr Wert, das Haus, ja, denn wir haben Grund auf alles saniert, trockengelegt und so weiter, ja. Und hier ist ja jeder Quadratmeter ist eben auch in Ordnung gebracht worden.
Wie war denn in den 90ern die Mietsituation in Erfurt? Können Sie noch mal einen kleinen Erinnerungsexkurs machen?
Es war eigentlich so, die Attraktivität war ja eigentlich immer Neubau, ja. Und wenn es die Platte war, das war ja schon was, ne? Und dahin hatte sich ja eigentlich auch alles hingezogen. Also wer da eine Neubauwohnung hatte, das war's. Ja, da gibt's die zwei Situationen. Da gab's ja auch schon damals die damalige KOWO, die KWV, die kommunale Wohnungsverwaltung. Und es gab ja auch schon genossenschaftlichen Wohnungsbau. Ja, wir haben genossenschaftlich gewohnt, da musste man einen Anteil geben und so weiter. Ja. Und damals, in den ersten Jahren, bevor man eine genossenschaftliche Wohnung erwerben wollte, da musste man auch noch Eigenleistung bringen und. Ja, ja, das hat sich eigentlich meines Erachtens, gut, das ist jetzt ein Vierteljahrhundert her, bis in alle Einzelheiten weiß man es nicht mehr, wie es war, hatte sich aber damals eigentlich alles so hingezogen. Und es war attraktiver Wohnraum, war ja schon immer gefragt. Und eins muss man sagen, auch wenn heute manchmal war, in der DDR konnte ich nicht bauen. Es stimmte nicht. 1974 etwa war es, oder 72 war es, 72, 74 so etwa, ja, wurde das ein bisschen gelockert, ja, und man konnte auch ein Eigenheim bauen, ja. Also wer das alles hatte und wer da auch, dann sich sogar mehr oder weniger Betriebe mit engagiert, ja, die wollten auch ihre Leute mit behalten und wir haben auch, was meine Eltern betraf, noch damals im Thüringer Wald ein Häuschen gebaut, war 76 dann fertig, ja. Dummerweise mein Stiefvater, der starb leider mit 58 Jahren und ich hatte das dann ja bis in die 90er Jahre dann auf den Hals gehabt und musste es auch zu Ende bringen alles, ja. Aber es war wunderschön und ich wollte bloß sagen, es war auch möglich schon damals zu bauen, ja. Natürlich nicht in dieser Größenordnung, wie wir es heute sehen, ja. Und mit einer Finanzierung, ja, von 1%, 1,5% Zinsen, ja. Ja, und das war natürlich eine tolle Sache. Da konnte man ruhig 30, 40 Jahre abbezahlen, ja. Ja. Und hatte dann, Renten waren ja nicht allzu groß und hatte ein Eigenheim und brauchte auch nicht, wenn es auch eine knappe Miete war, auch gar nichts mehr, ja. Also, man war schon ein bisschen besser gestellt, wenn man sowas hatte, gell. Aber wie gesagt, man musste was tun.
Herzlich willkommen zurück aus der Wendenstraße. Ich bin Sebastian, heute im Gespräch mit Herrn Brehme aus dem Isartis Reisebüro. Herr Brehme, Sie haben viele, viele Jahre das Reisebüro hier geleitet, sind jetzt vor kurzem in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Nach so vielen Jahren kennt man sich ja an der Allee, ne?
Ja, das stimmt.
Sind Sie aktiv gewesen auch in der Interessengemeinschaft der Händler?
Ja, aber bis vor 10 Jahren nur, ja. Mir hat einiges hier nicht gefallen, wie das alles hier so lief und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war mir das Geld zu schade und 120 Euro für eine Interessengemeinschaft auszugeben, ja, die eigentlich an der Sache ein bisschen vorbei wirtschaftete, ja, und gucken sich die Allee heute an. Es ist ein Flickenteppich noch, ja. Sie ist nie das geworden, was eigentlich 1992, ja. Ich erinnere mich damals noch an den Herrn Augenoptiker Gleichmann und so weiter, der das damals hatte, ja, und der auch sagte, wir machen die Allee eigentlich, das wird die Schönhauser von Erfurt, ja, das ist damals durch die Presse gegangen und, das sind auch schöne Sachen dann so in der Presse auch gewesen. Da wurde auch ein Stückchen Allee auch mal saniert, fußgängermäßig, und dann war das nächste, ja, es ist erstmal Schluss und außerdem, das ist, wie gesagt, über ein Vierteljahrhundert her, ja, und außerdem ist die Allee keine andere Straße von Erfurt, wie alle anderen Straßen auch sind. Ja.
Aber da ist ja die Frage schon, wie viel Einfluss hat überhaupt so eine, ich sag mal, so eine Quartierslobby der Wirtschaft? Oder sind da eigentlich die größeren Rahmenbedingungen viel ausschlaggebender? Also was kann man bewegen? Können Sie das einschätzen?
Ja, aus meinem Blickwinkel jetzt, ich habe mich auch, wenn ich mich auch nicht direkt jetzt beim Allee-Verein mehr eingebracht habe, aber doch schon immer drum gekümmert, ja, um das, wo ich wohne und so weiter, und bin auch, was mir nicht passt, auch ins Rathaus gegangen, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin 7-mal in 25 Jahren zu den Oberbürgermeistern gegangen und habe eigentlich insofern auch immer Recht bekommen, weil es ja nicht nur um meine Person oder meine Familie und das Haus ging, ja. Es ging immer auch um das Umfeld, ja.
Was waren da so die Themen, die Sie da hingetrieben haben?
Das waren Themen, einmal Einfahrt Magdeburger Allee. Da machte man über 12 Jahre her. Man baute wieder mal ein bisschen was an der Magdeburger Allee. Oberfläche wurde wieder mal gemacht, die Einfahrten von den Straßen wurden gemacht. Nur die Wendenstraße wurde einfach abgekoppelt. Es soll beruhigt werden und wurden hartkantige Granitsteine fahrbahnseitig eingebracht. Da bin ich zum Bauleiter hin und ich sage, sagen Sie mal, was machen Sie denn hier? Sagt er, ja, ich weiß, dass es nicht richtig ist. Das darf nur 2 cm, 3 cm und abgerundet sein. Die Stadt hat aber kein Geld. Und ich habe ehrlich gesagt den Kanal voll. Können Sie hier mal irgendwo vorstellig werden? Ja, sage ich, ich bin heute Nachmittag im Rathaus und gehe auch zum Bereich OB hin, bringe das Thema vor. Ich hatte Glück gehabt, es war ein Tag später eine Bürgerversammlung im Rathaus, hier im Stadtratssitzungssaal. Und da gab es eigentlich nur zwei Themen und das eine Thema war Einfahrt Magdeburger Allee. Ich bekam dann auch eine Redezeit von 5 oder 10 Minuten, habe das gemacht. Es war am nächsten Tag Baustopp und es ist dann so gemacht worden, wie es heute ist, ja, niveaufrei einzufahren. Denn ich habe keine Lust und die anderen auch nicht, sich die Reifen kaputt zu fahren in solchen Sachen. Ja, das ist nur ein Beispiel. Ja.
Das hätte mich jetzt interessiert, wenn Sie sagen, Sie waren 7-mal bei den OBs vorstellig. Wie einfach bekommt man denn Termine oder wie einfach kann man denn da vorstellig werden?
Ich bin einfach Bereich OB, da gibt's ja Mitarbeiter und so weiter. Und wenn dann auch noch sowas war, wie jetzt im letzten Beispiel, nächsten Tag ist auch noch eine Versammlung, da ging's relativ schnell. Ansonsten habe ich mich angemeldet und habe auch manchmal 4 Wochen, 6 Wochen auf einen Termin gewartet. Ja. Und das andere Beispiel ist zum Beispiel der Kindergarten, der jetzt ja umgebaut wird hier. Fuchs und Elster ist umgezogen.
Bevor wir zum Kindergarten kommen, muss ich nochmal nachhaken. Wir reden jetzt von einer Zeit, wo es noch keinen E-Mail-Verkehr gab und wahrscheinlich auch nicht jeder ein Telefon hatte. Das heißt, damals musste man direkt auch ins Rathaus gehen und sich einen Termin im Sekretariat abholen oder wie lief das früher?
Na gut, ein Telefon hatten wir schon. Ja, also ich hatte eigentlich Glück gehabt, dass ich auch um die Wände rum auch geschäftsmäßig ein Telefon hatte, ja. Und ich bin aber trotzdem immer, was ich persönlich machen kann, und das mache ich auch heute noch so, ja. Denn schicken Sie mir eine Mail, da weiß ich nicht, was da draus wird, ja. Und ich bin sowieso kein Freund. Ich glaube, von mir hat nie jemand eine Mail gekriegt, die habe ich dann immer machen lassen, ja. Und davon
von der E-Mail-Adresse haben Sie.
Habe ich aber immer das Glück gehabt und wenn ich 2-3 Mal eigentlich persönlich vorstellig war und habe auch immer einen Termin bekommen und es waren ja auch mitunter Sachen, auch Umweltsachen, ja, Mülltonnen und so weiter, Standplätze und so weiter, ja, das war alles mal auch ein bisschen besser gedacht, als das heute ist, ja.
Aber das ist ja jetzt schon ein interessanter Punkt, wenn Sie sagen, okay, man muss dann am Ball bleiben, wenn man irgendwas möchte, selber machen. Ne?
Da einmischen, Sie müssen einmischen.
Bin ich auch ganz an Ihrer Seite. Aber die Frage ist ja, wenn heute die meisten Leute 40 Stunden arbeiten, dann müssen sie die Kinder abholen, dann muss man noch einen Einkauf machen. Welche Rahmenbedingungen braucht denn eigentlich, dass man sich einmischt?
Ja, solche Rahmenbedingungen, wie ich sie hatte, ja. Ich habe eben alles liegen lassen, ja, und habe eben, ich war ja selbstständig, ja, und wann ich was machte und zu welcher Zeit, ich konnte mir natürlich auch manche Zeit einteilen, ja, und was verwaltungsmäßig war, und habe auch manchmal bis Mitternacht gearbeitet, ja, das war eben auch möglich. Das hat natürlich nicht jeder, wenn er im Angestelltenverhältnis ist und vor allen Dingen noch jüngere Familien, Kinder, und da ist der Tagesablauf ein anderer und die haben es schwerer, ja, aber ich habe mich auch für solche eigentlich eingesetzt und wenn ich merkte, die können es nicht und haben auch gar keine Zeit und wie auch immer, ja. Du musst nicht immer alles für dich alleine machen, du musst auch für andere was machen.
Das heißt, sind hier Nachbarn und Bekannte direkt auf Sie zugekommen, die wussten dann, der Bremer, das ist einer, der bringt sich da ein. Sind die Leute mit ihrem Problem auch zu Ihnen gekommen als Fürsprecher?
Es sind sehr viele zu mir gekommen, ja. Man war schon, uns hat sich auch manches rumgesprochen und so weiter. Und vor allen Dingen auch Leute, die es eben nicht so konnten oder sich nicht trauten und so weiter. Alles habe ich natürlich nicht wahrgenommen. Ich habe mich aber mit jedem unterhalten. Ich habe mich, habe keinen irgendwo stehen lassen und ich bin so wichtig und so weiter. Und jetzt habe ich das und das und das. Ja, ich habe eigentlich immer alle aussprechen lassen. Ja, und habe mich gern auch vor der Tür. Ja, und habe auch, wenn man so gesäubert und so weiter, die Straße gekehrt, das hat manchmal ewig lange gedauert, denn wenn sie bekannt sind und so weiter, werden sie gleich angesprochen mit irgendwas, ja. Und dadurch habe ich aber auch immer einen gewissen Kontakt gehabt, ja, und es war gut so.
Können Sie abschätzen, wie viele Kümmerer es gab oder gibt und wie viele Kümmerer braucht denn so ein Stadtteil? Also ne, wenn man jetzt davon ausgehen, die Großteil der Bevölkerung ist in einem Angestelltenverhältnis, hat nicht die Zeit und vielleicht auch gar nicht die Fähigkeit, mal einen Brief zu formulieren, ja, oder Probleme auch so zu übersetzen, dass man auf Augenhöhe auch wahrgenommen wird. Ja. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Ne?
Ja, ja.
Können Sie abschätzen, wie
das
viele Leute?
Das ganze Problem ist hier noch, wir sind 11 Meter vom Stadtteil Johannesplatz entfernt. Ja, wir sind nur Ilbersgehofen. Ja, und hier wird sehr genau genommen. Und ich sollte mal auch, da ich mich gekümmert habe, vor 10, 15 Jahren mal der Ortsteilbürgermeister von Johannesplatz werden. Das war in den Anfangszeiten, ja. Und ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Und bloß, ich habe gesagt, sehr ehrenvoll und so weiter. Bloß, es war gleich formuliert, Herr Bremer, Sie können es aber nicht machen, Sie wohnen nicht auf dem Johannesplatz. Und 11 Meter vom Johannesplatz, ja, da können Sie keinen Ortsteilbürger. Das ist alles so eine Sache, ja. Solche Blödigkeiten hat man hier eingebracht, ja. Ja. Und es wurde auch dann immer gesagt, Ilbersgehofen soll auch ein Ortsteilbürgermeister werden, ja. Das war schon eigentlich bei Oberbürgermeister Ruge zur Sprache. Da war das aber noch fast ein Jahrzehnt noch, ja. Und es wurde immer weniger geredet. Dann war der Bürgerbeirat da, ja, den lässt man dann einmal zum Jahresbericht auch mal im Stadtrat ansprechen und so weiter. Und das ist ein bisschen zu wenig, ja. Der Bürgerbeirat, ich will jetzt nicht sagen, dass die zu wenig machen, aber was können Sie?
Ich habe gleich einen Termin mit Frau Fischer.
Bitte?
Ich habe gleich 10.30 Uhr einen Termin mit Frau Fischer.
Ja. Und es ist gut, dass es das gibt alles, ja. Ja, abschätzen jetzt, wie viel Kümmerer braucht man. Ja, das ist natürlich, wie ist der Zustand, muss man immer sagen, ja. Und vor allen Dingen auch innere Sicherheit, die auch nicht viel besser geworden ist und so weiter. Ja, und man muss sich schon kümmern, ja.
Ich meine, als Kümmerer hat man es ja auch nicht leicht. Das ist ja immer so ein schmaler Grat, dass man sagt, okay, das ist jemand mit Format, der... Den nehmen wir auch ernst, bis dann viele Leute sagen, oh nee, die Nervtröte schon wieder mit seinen ewig gleichen Themen. Ging Ihnen das auch manchmal so, dass Sie sagen, die nehme ich überhaupt nicht mehr ernst?
Ich habe natürlich mich nicht um Hundekacke und solche Kleinigkeiten und so weiter. Wissen Sie, was die Leute gern immer hoch aufstellen dann für irgendwelche Diskussionen, das ist es bei mir nicht. Ja. Natürlich muss man das mal, aber man muss in 2, 3 Sätzen eine Botschaft bringen, was will man, ja. Ja, und da geht es ein bisschen mehr als um die Hundekacke. Die hat zwar auch nicht dort zu sein, ja, das ist eine andere Frage, aber um das Kernproblem, ja, Parkplätze zum Beispiel, ja, um nochmal, Sie wollen nochmal auf Kindergarten zurückkommen, ja?
Können wir gleich nochmal machen.
Können wir dann sage ich Ihnen das Ding auch noch mit dazu, ja?
Aber voran sind uns doch vielleicht nochmal so 2, 3 Sachen, die wichtig sind, um da ernst genommen zu werden. Also wie Sie sagen, ne,
drei Sätze braucht nicht mehr, um eine Botschaft zu formulieren. Ja. Gibt es da noch so andere drei, vier Tipps?
Ja, die Dinge auch, wenn man so will, in der Stadtverwaltung, das heißt ja nicht, dass die zu wenig haben. Ja, wir sind mit der Stadtverwaltung aufgestellt, bundesweit mit an der Spitze. Ja, genug Leute eigentlich da. Ja, und die müssen auch mit wenig Geld eine Leistung noch abliefern. Und das Schlimme ist dann, wenn die anfangen, die Bürger zu schikanieren. Ja. Ja, da wird statt eine Kompanie eigentlich aufgestellt, die die Stadt sauber macht, was es einfacher wäre, ja. Da werden Müllsheriffs angestellt, die dann hier die Allee ablaufen und die Tonnen durchwühlen oder wenn ihnen nachts jemand, sie stellen abends die Tonne hin, nachts ihnen jemand was draufgelegt, der Deckel geht nicht zu, da kriegen sie ein Strafmandat von 15 oder 30 Euro, ja. Auch da habe ich mich drum gekümmert, ne. Ja, das wurde dann zwar alles, ist erledigt, wenn sie es nicht waren, ja. Aber sie müssen dann auch ins Umweltamt und so weiter, gell? Solche Sachen, ne? Das sind alles solche Dinge. Und ich will Ihnen sagen, es gibt kein Thema, um was man sich fast nicht kümmern könnte, ja. Tierschutz zum Beispiel, ja. Das ist eine Sache, wo sich meine Frau drum gekümmert hat, ja. Ja, und ausgesetzte Katzen, ja, die 5.000-6.000 ausgesetzten Katzen, die es schätzungsweise hier gibt, ja. Und das ist natürlich auch ein hygienisches Problem, wenn ich nichts mache, ja. Gell?
Aber vielleicht nochmal weg von den Themen hin zu dem Wie. Ja. Was waren so Punkte, wo Sie gesagt haben, ah, so komme ich ans Ziel? Haben Sie da so Momente, wo Sie sagen, ah, so funktioniert das?
Ja, wie ich eingangs gesagt habe, immer dorthin gehen, eigentlich in die Höhle des Löwen, ja. Ja, und ich habe mir es eigentlich nicht, oder anfangs nur mal, und da habe ich nicht zur Amtsleiter hingehen, der schüttelt mit dem Kopf, ja. Und immer gleich zum Oberbürgermeister oder ein Stück weiter, Minister oder Ministerpräsident, ja. Ja, also so weit brauchte ich zwar nie zu gehen, aber da hätte ich keine Scheu gehabt, ja.
Also wir halten fest fürs Protokoll, kurze, verständliche Botschaften und ganz oben
ankommen. Ganz oben ankommen, ja, ja. Und dann mehr oder weniger macht sich derjenige dann auch oder der Oberbürgermeister Gedanken, ja. Denn er will eigentlich vom Souverän auch gewählt werden, ja. Und er muss was dafür tun, ja. Und auch jeder, muss ich sagen, Andreas Bausewein als Oberbürgermeister, wir haben uns, da war noch gar keiner, so ein Landestag und so weiter. Das Alleefest ist natürlich auch so eine Sache, ja, wo man sich gut mit einbringen kann. Es sind die ganzen politischen Parteien da, Gespräche mal führen. Und so habe ich mal Andreas Bausewein kennengelernt, ja. Und da sagt er, ja, Sie haben doch Probleme mit dieser Stadt, ja. Und ich hatte doch Ihnen versprochen, wir unterhalten uns nochmal. So, ich bin im Landtag und ich würde gern Sie mal aufsuchen, ja. Ja, und da war er gerade mal im Landtag, ja, und 14 Tage später kam er zu mir und wir haben uns 2 Stunden über diese Stadt und ihre Probleme unterhalten. Ja? Ja? Und da hat er mir gesagt, wenn Sie Probleme haben, kommen Sie gern zu mir. Ja? Ich nutze das natürlich nicht aus, ja? Und mit jedem kleinen Kram jetzt zum Oberbürgermeister. Also das muss man schon den gewissen Abstand haben. Ja? Ja? Und bloß wenn es richtig dick war, hat er auch geholfen, ja. So wie man sich's eigentlich wünscht und wie man sich's für die Bürger wünscht. Ja, man muss ihn nicht schikanieren, die Bürger, was gern in Ämtern weiter unten gern getan wird, ja. Ja, jeder will eine Leistung abliefern, ja, und Geld für die Stadt reinwirtschaften und das wird gern auch mit Diskriminieren und Schikanieren gemacht, ja. Und das muss man dann dem Oberbürgermeister auch dann rüberbringen, ja, und ihn auch sagen, Sie machen sehr viel. Sie machen sehr viel aus dem Bauch heraus. Nur was Sie nicht haben, ja, das sind gute Berater. Ja, das fehlt auch meistens immer.
Da lässt sich eine gute Brücke schlagen vom OB zu Fuchs und Elster. Sie hatten es gerade schon gesagt. Der OB hat ja am Samstag den Park eröffnet. Die Kita, der Neubau hatte auch Tag der offenen Tür. Ja. Das war Ihnen gerade ein Anliegen, nochmal zu Fuchs und Elster am alten Standort was zu sagen.
Ja. Und zwar ist ja das, man kann sagen, vor 48 Jahren gebaut worden, ja. Und gucken Sie sich mal die Parksituation an. Da hat sich bis zum heutigen Tag oder bis zur Schließung hier nichts getan gehabt, ja. Ja. Damals hatten die Eltern vielleicht hatten ein Trabant gehabt, ja, und da war das alles in Ordnung, ja, diese kleine Schleife, die da war, da stand man nicht im Wege und es hat auch ausgereicht, die meisten sind zu Fuß gekommen. Ja, nun ist ja die Situation heute eine andere. Eltern sind ganz anders eingebunden, bringen in der Regel mit dem Auto, ja, also mehr als die Hälfte auf alle Fälle, ja. Ihre Kinder müssen auch das Auto parken, ja.
Also das ist ja ein großes Streitthema, sowohl das Parken ja. als auch das Anliefern der Kinder zu Kita und Schule.
Ja.
Ist denn aus Ihrer Sicht ein städtisches Leben ohne Auto überhaupt noch denkbar?
Aus meiner Sicht nicht, ja. Man muss es nur richtig machen. Ich muss bloß nicht überall mit dem Auto hin. Schauen Sie mal, in die Altstadt bin ich seit den 90er Jahren mit dem Auto eigentlich gar nicht reingefahren mehr, ja. Ich habe ÖPNV, ich habe mein Ticket, kostet zwar auch fast 600 Euro, ja, und ist übertragbar, was natürlich auch so ein Geschmäckle hat, ja, wenn Sie mal das Ticket dann nicht nachgelegt haben, da sind Sie ein Schwarzfahrer, können das auch nicht erklären und alles so weiter, ja. Ein bisschen sittenwidriges Produkt, aber wie gesagt, ich habe es eigentlich so gemacht, dass ich eigentlich nicht in die Altstadt muss, wenn ich nicht großartig was zu transportieren habe. Und wenn ich großartig was, dann lasse ich das mehr oder weniger auch von Dienstleistern machen, ja. Ja, was nicht so ist. Und ansonsten ist man besser beraten, ja, in der Altstadt eigentlich. Und man kann rumlaufen, wie man ist, und irgendwo in der nächsten Straßenbahnhaltestelle wieder rein und ist wieder schnell zu Hause.
Ich würde jetzt behaupten, das gilt doch für die Wohnquartiere genauso, oder? Wenn Sie an der Allee wohnen, hier ist doch eine relativ kleinteilige Struktur, Sie kriegen alles. Das kann man doch auch gut zu Fuß
machen. Ja, wir haben noch den Vorteil, es ist eine sehr gute Infrastruktur auch noch da. Ja, Sie haben auch viele Fachärzte, noch Hausärzte und, ja. Sie haben die gute Anbindung. Sie sind ja in knapp 2 Kilometern, 8 Minuten, 9 Minuten sind Sie auf dem Anger, ja. Ja, und das ist ja wirklich eine Sache. Das hat nicht jede Stadt, ja. Ja, und eine. Wir sind eine kleine Landeshauptstadt und da ist auch vieles überschaubar und deshalb ist es auch gut so. Aber man muss auch mal noch ein bisschen, wenn man ein Geschäft hat und so weiter, hat man noch mal andere Dinge zu machen und man braucht schon ein Auto und man will ja auch wieder nachts nach Hause kommen, ja, und ganz und gar ohne Auto, ja, wie Frau Heuer, weil es nur mit dem Fahrrad macht, ja, also das wäre
ich übrigens auch.
Ja. Ja, wäre nun nicht meine Sache. Man kann sich wahrscheinlich drauf, ja. Bloß für Dinge muss man dann doch mal ein Auto haben und da brauche ich dann auch wieder einen Fahrer dazu und, ja. Es ist schwierig. Also, aber im privaten Bereich, theoretisch würde man ohne Auto auskommen, ja.
Hallo Herr Bremer, zurück.
Ja, hallo.
Sie haben mir gerade hier auf den Tisch gelegt eine Erinnerungsmedaille und eine Erinnerungspostkarte zur Erinnerung an die Eingemeindung von Ilversgehofen nach Erfurt vor 100 Jahren in der Amtszeit des Oberbürgermeister Dr. Hermann Schmidt 1895 bis 1990 und Ehrenbürger der Stadt Erfurt. Hat Herr Schmidt ganz tolle Sachen gemacht? Wissen Sie das so?
Ja, Herr Schmidt hat ja auch, wenn man so will, wenn man die Zeit hier nimmt, 1895 bis 1919, ja, erstmal war es auch der Erste Weltkrieg, war keine einfache Sache, ja. Und er ist ja dann auch wahrscheinlich aus Altersgründen auch ausgeschieden. Ja, er hat sehr viel für Schulen damals gemacht, es wurden sehr viele Schulen, die alten Schulen, die man heute so kennt, in der Backstein.
Salinstraße zum Beispiel.
Ja, freilich, und Königin Luise Schule und alles diese alten Schulen.
Brühl.
Die müssen alle in dieser Zeit wohl auch entstanden sein, ja. Und er hat eigentlich eine ganze Menge gemacht, ja, was der Vorgänger eigentlich auch mit eingeleitet hatte. Der Flutkram ist zu Ende gebracht worden und so weiter. Ja, das hat auch schon der Vorgänger mit. Und mehr oder weniger auch für die Infrastruktur von Erfurt, dass Erfurt trocken blieb und so weiter. Damals wurde viel gemacht, ja. Ja, und das war ja auch, wenn man so will, ja, die Gründerzeit mit, ja, die Vorstädte wurden geschaffen und so weiter nach 1871, als das Festungsrecht mehr oder weniger ja nicht mehr bestand, ja, die Festung Erfurt wurde aufgegeben, ja. Ja, es wurde natürlich auch ziemlich viel alles abgerissen, ja, und am Ende hätte man fast den Petersberg auch noch als Steinbruch benutzt, ja, was Gott sei Dank nicht geschehen ist. Und in dieser ganzen Zeit, muss man sagen, hat Dr. Hermann Schmidt eine ganze Menge geleistet und vor allen Dingen auch die Eingemeindung mit Ilversgehofen, ja. Denn das war ja eins der Küchendörfer von Erfurt mit gewesen.
Wie war denn Ilversgehofen damals aufgestellt? Also gab es da einen Bürgermeister sicherlich, einen kleinen Rat?
Bürgermeister war und es war ja, wenn man so will, Industriegemeinde gewesen, ja. Und es waren ja die riesengroßen Fabriken, ja, was damals ja wie Pelz und so weiter sich ansiedelte, Lokomotivbau, Hackans und so weiter, die waren ja auch alle da, Nudelfabrik. Und die Industrie mehr oder weniger wurde ja in den Erfurter Norden ja mehr oder weniger verlagert, ja, in Süd hatten die besser verdienten so mit ihren Villenviertelchen gewohnt und so weiter und die Industrie nach Norden hin und da musste man eigentlich auch handeln und Ilversgehofen mit in die Stadt Erfurt integrieren, ja.
Das ist ja auch ein aktuelles Thema, Eingemeindung, Gebietsreform.
Wird es immer sein, ja.
Haben Sie noch im Blick, wie damals die Argumente auch lagen, neben der Wirtschaftskraft? Gab es da auch Gegenargumente?
Ja, die wird es sicher gegeben haben, fällt mir jetzt im Moment nicht ein, aber es war meistens die Wirtschaftskraft, die hat ja mehr oder weniger auch ja den Anstoß eigentlich gegeben. Ja. Und man muss ja sagen, die Eingemeindung 1. April 2011, ja, 1. April 1911, ja, also 2011 war ja der 100. Jahrestag, ja, und es ging ja auf Richtung auch Erster Weltkrieg hin, ja, Waffenproduktion, ja, das muss man auch sagen, ja, in Süd natürlich auch hier die preußische Gewehrfabrik und so weiter, das war alles in Brühl gewesen, ne? Ja, und man hatte unter anderem auch drei große Regimenter gehabt, ja, es wurde krankenhausmäßig schon mal eine ganze Menge neu gemacht und so weiter, ja, aber das Garnisonslazarett und dahinter dann hatte sich das neue Krankenhaus dann gebildet, ja, alles, was man heute noch als Backsteinbauten sieht, ja, war damals eigentlich schon, ja, und da hatte sich die Stadt eingebracht, ja, aber auch das Militär, ja, und hier Ilversgehofen, der Johannesplatz, das war ja so ein richtiger Militärstandort auch, wenn man so will, Exerzierplatz gewesen, ja, und vor allen Dingen auch zweimal war es auch Franzosenlager nach 1871 und so weiter und dann nach 1914 war es ein riesiges Lager, wo 10.000 Franzosen hier waren, ja, also das war nicht ganz ohne, ja, und dessen zu gedenken, ja, die Mauer steht ja hier draußen noch, ja, wo teilweise auch der Stacheldraht noch drauf ist oder wieder drauf gemacht wurde, ja, da mal eine Gedenktafel anbringen, dass man mal an diese Zeit erinnert, ja, wo die Leute vorbeikommen, ja, finde ich eigentlich wichtig. Da kümmert sich keiner drum, ja.
Also die Lagerstraße erinnert ja Lager, mit ihrem Namen
noch daran.
Das ist
ja das an das Franzosenlager, ja, genau. Ja.
Die letzte Baracke ist ja kürzlich abgerissen worden, ne? Am Johannes-Sportplatz dort, also auf dem alten Post-Sportplatz.
Ist also tatsächlich abgerissen worden?
Ich glaube, die steht jetzt nicht mehr.
Also da muss ich direkt mal heute Abend mal hingucken, ja. Gut, wenn man nicht weiß, was man aus Geschichte machen kann, ja, und das ist ja eben, Geschichte ist leider nicht sehr hoch angesiedelt, ja, und könnte auch immer ein Wirtschaftsfaktor sein, was man nicht so auf Seite schieben sollte, ja. Ja, die Bänder laufen in China, ja, da ist nicht mehr allzu viel. Und Tourismus, ja, Fremdenverkehr und so weiter, das muss ich hoch. Das haben andere Städte mitunter besser hingekriegt. Ich will Erfurt nicht schlecht reden, ja. Aber das, was man ist, das kann man wirklich verbessern. Vor allen Dingen auch mit dem Petersberg, ja.
Wie muss ich mir denn das vorstellen, um diese Zeit gab es die Magdeburger Allee da schon in dieser Vorstadtbebauung oder war da noch eine leere Allee, bis man sozusagen über Felder ins Dorf Ilversgehofen gekommen ist?
Nein, die Magdeburger Allee war mit alten Häusern schon bebaut worden, ja. Und wie hieß sie damals, Poststraße, die hatte ja x-mal den Namen dann geändert, ja. Zur Nazi-Zeit hier, der Horst-Wessel-Straße und ja, dann Magdeburger Straße und dann Magdeburger Allee. Nein, sie war eigentlich schon immer bebaut gewesen, natürlich nicht in dieser Breite wie jetzt. Und das, was hier eigentlich begann, das war dann, wie gesagt, so, ja, die Zeit, ja, ja, von Dr. Hermann Schmidt, ja, wenn man so will, der hier so erstmal den Industriestandort mit hervorgehoben hat, ja, und vor allen Dingen auch die Bebauung. Leute mussten ja auch wohnen, ja. Und die Häuser, die in Magdeburger Allee stehen, ja, das waren ja keine schlechten Häuser, da waren schon eigentlich zum Teil immer so ein bisschen Mittlerbetuchte drin gewesen, ja. Also nicht die ganz Reichen, aber immer Leute, Meister und so weiter, ja, die schon ein bisschen Geld verdient haben, die haben sich da eigentlich eingebracht, ja.
Wir hatten auch gerade drüber gesprochen, über diese Zeit der 30er und 40er Jahre. Es gibt ja dieses Buch von Edgar Nossmann, Meine Kindheit im Blechbüchsenviertel. Mhm. Und da ist eigentlich schön beschrieben, dass sich das ganze Leben auch im Viertel abspielt. Wie sind das heute für Sie? Brauchen Sie die Innenstadt oder können Sie Ihren kompletten Lebensalltag an der Magdeburger Allee und am Johannesplatz verbringen?
Theoretisch könnte man's. Das ist mir aber zu kleinteilig, ja. Ich brauche die gesamte Stadt, ja. Es ist ein bisschen weniger geworden, ja. Überall, wenn man älter wird, muss man sich nicht mehr einbringen und braucht ein bisschen mehr Ruhe. Aber dadurch, dass ich eben Petersbergverein bin, ja, und Erfurter Münzfreunde und so weiter, ja, und wir sind immer im Augustinerkloster zum Beispiel, ja, und das sind tolle Städten auch, ja, wo man auch wirklich kreativ ein bisschen was machen kann, ja, wie zum Beispiel auch in den Erfurter Münzfreundeverein, ja, jeder Zweite bringt sich da mit Vorträgen ein, ja, wenn man so will. Der Chef sagt immer, wir kochen alle mit Wasser, ist auch richtig so. Aber es wird ein bisschen geschichtlich gearbeitet. Und was ist das alles? Es ist Geschichte zum Anfassen, ja. Die war mal so gewesen. Zu welcher Zeit? Jetzt spielt jetzt mal keine Rolle, ja. Und sowas kann man bis in die heutige Zeit machen, ja, und ich packe das eigentlich auch immer an. Und deshalb ist es schön, wenn man auch mal hier aus dem Bereich Übersgehofen Johannesplatz mal rauskommt.
Wie sieht so ein Vereinsleben des Münzvereins aus? Wie oft treffen Sie sich da?
Also wir treffen uns in der Regel einmal im Monat, ja, und dann die geschäftlichen Bedingungen, was alles so ist und so weiter, ja, und dann gibt's auch die Zeitschrift, das numismatische Nachrichtenblatt, da ist immer mitzufinden, ja, und da gibt's der eine oder andere macht dann auch mal einen Artikel dann da rein. Und dann ist immer der zweite Teil, meistens dann wird dann eine Dreiviertelstunde ein Vortrag gehalten, ja.
Wir haben ja auch ein Münz- und Briefmarkengeschäft an der Magdeburger Allee. Auf der anderen Seite haben wir ein Modellbahngeschäft. Das sind ja schon so Hobbys, Betätigungsfelder, wo man manchmal den Eindruck hat, na, wie lange wird es sowas noch geben? Was ist denn da Ihre Einschätzung dazu? Also wenn ich jetzt an Bitcoin zum Beispiel denke, ja, an digitale Währung, ist auch das Geld, was man in der Hand hat, vom Aussterben bedroht? Ähnlich wie die Eisenbahnplatte oder gibt's da nochmal ein Revival?
Naja, wie es zu Ende geht, das kann Ihnen kaum jemand, das weiß auch keiner so richtig, ja. Es wird anders, ja, wie alles immer anders geworden ist, ja. Und aber Leute, sieht mit den Euro und Münzen, die 2-Euro-Münzen, steht so ständig, kommt was Neues rein, ist nicht mein Sammelgebiet, ja. Ich habe das eigentlich nicht und habe eigentlich immer ein Sammelgebiet, ein historisches, mir eigentlich dann angeeignet und vor allen Dingen das Notgeld von Erfurt, ja. Und das ist so breit, das Sammelgebiet, ja, ja, dass man eigentlich zur Lebenszeit wahrscheinlich nie zu Ende kommt, ja. Man muss dann, wo die Pioniere aufgehört haben, dort muss man nochmal anfangen und so weiter, gell. Da kommt man auch ein Stückchen weiter, ja. Das ist Interessante. Ja, es ist schön, dass es die Geschäfte auch noch in der Magdeburger Allee gibt, ja. Sind aber sehr wenig, gell? Ja, und wie sie eben überleben, ist die andere Frage, aber da sie da sind, gibt es Nachfrage.
Ja, das ist und bleibt weiter ein großes Thema, gerade die Betriebe in der zweiten, dritten Generation, ob sich da die Kinder, sag ich mal, finden, die da auch Lust drauf haben. Im Moment haben wir ja eher so eine gegenteilige Entwicklung, ne? Junge Menschen, also auch in meinem Alter, haben jetzt nicht unbedingt den Ansporn, sich da in so einem Laden einzubringen, sich da festzunageln. Das ist ja auch, naja, so ein bisschen, ich will nicht sagen der Zeitgeist, aber es ist schon sehr auffällig, dass die Leute sich weder an so einen wirtschaftlichen Betrieb noch an Vereine, Verbände oder gar Parteien binden wollen.
Ja, es ist richtig so. Der Zeitgeist ist ein anderer, wo das Wort Zeitgeist schon schrecklich genug ist. Ja, ich benutze es eigentlich ungern.
Ein Wort aus Faust.
Ja, aber da haben Sie vollkommen recht. Es ist meistens in der Familie kaum noch eine Nachfolge da. Und da brauchen Sie bloß mal hinzugucken, die Geschäfte, die in der Magdeburgallee waren. Und wer hat sie mal betrieben? Ja, die Größenordnung stimmt nicht mehr, dann gibt es ganz andere Dinge, sie können es nicht mehr betreiben wegen Umweltfaktoren, sie müssen alles außerhalb, Gewerbegebiete und so weiter, ist die Magdeburger Allee beziehungsweise ja, das alte Ilverskofen nicht geeignet. Ja.
Ich kriege da schon von unserer Regie auch den Hinweis, wir bewegen uns in den letzten anderthalb Minuten. Sie haben mir vorhin, bevor wir losgelegt haben, noch mal ein Bild gezeigt von Ihrem Hof. Bei Ihnen haben die Amseln dieses Jahr schon zweimal gebrütet.
Ja, genau, ja.
Also es ist ja schon auch so ein kleines grünes Idyll.
Ja.
Und das ist, so wie ich das mitgekriegt habe, in den letzten Jahren, in denen ich hier unterwegs bin, ja ganz oft so an der Magdeburger Allee, dass es da kuschelige, grüne Hinterhöfe gibt.
Ja. Und vor allen Dingen auch so die Nachbargrundstücken, ja, die meisten haben was draus gemacht. Es ist ein bisschen Freizeit, was man da verbringen kann. Und was Sie hier so sehen, auch das ganze Gebüsch, es ist alles anders angelegt hier. Das war früher mal wirklich eine Einöde, da haben sie kaum Grün gehabt hier. Ich habe es auch schon dreimal geändert in diesem Vierteljahrhundert und es ist so, wie sie heute ist.
Ja, naja, wunderschön. Früher war ja Wäsche aufhängen, Fußball spielen.
Denn man muss immer davon ausgehen, das Haus ist 1903 gebaut worden. Ja. Und ein bisschen was habe ich noch erhalten davon, aber vieles ist eben doch ein bisschen anders geworden, weil man es heute technisch auch anders nutzen muss. Ja.
Es ist auf jeden Fall ein schöner Ort geworden. Im Radio kann man das leider nicht sehen. Das tut mir leid für die Hörerinnen und Hörer. Unsere Sendezeit ist leider schon wieder vorbei. Das war eine relativ kurzweilige Stunde. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herrn Brehme, fürs Gespräch. Und wir hören uns wieder im Monat Juni dann von einem anderen lauschigen Ort in Ilverskofen oder an der Magdeburger Allee. Bis dahin, tschüss, sagt Sebastian und Herr Brehme.
Und ich bedanke mich auch fürs Gespräch.